Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute geht's bei uns ums Reisen und in allen Fällen sind das nicht unbedingt erfreuliche Nachrichten für die Kunden. Da sind einmal die Klimaproteste an Flughäfen, die zu langen Wartezeiten für Reisende heute in Frankfurt geführt haben, einen hohen finanziellen Schaden verursacht haben und die Debatte über die Sicherheit an Flughäfen neu entfacht. Dann die Bahn mit Milliardenverlust im ersten Halbjahr und vielen, im wahrsten Sinne des Wortes, Großbaustellen. Und wir wollen auch ganz allgemein fragen, warum Urlaubsreisen so viel teurer geworden sind. Und dann lösen wir noch das Rätsel, was künstliche Intelligenz mit Toiletten zu tun haben könnte. Mein Name ist Josephine Schulz, herzlich willkommen. Wenn die Deutsche Bahn Schlagzeilen macht, dann ehrlich gesagt selten im positiven Sinne. Das ist ja in Deutschland fast so ein kleiner Volkssport, sich gegenseitig die ärgerlichsten Bahnerlebnisse zu erzählen. Und möglicherweise auch ein Grund dafür, warum die Bahn zuletzt Fahrgäste verloren hat. Und sie hat im ersten Halbjahr auch einen Milliardenverlust eingefahren. Dieter Nürnberger berichtet.
Weniger Kunden im Fernverkehr, eine historisch schlechte Pünktlichkeitsquote und ein Milliardenverlust im ersten Halbjahr von mehr als 1 Milliarde Euro. Die Deutsche Bahn AG kommt mit ihrer Bilanz somit nicht aus dem Krisenmodus. So belief sich der Verlust im operativen Geschäft auf 680 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2023 konnte hier noch ein Gewinn von über 300 Millionen Euro verzeichnet werden. Bahnchef Richard Lutz macht vor allem das marode Schienennetz und milliardenschwere Sanierungskosten für das Ergebnis verantwortlich.
Die Schieneninfrastruktur ist zu alt, zu störanfällig und zu voll. Sie hat die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit an vielen Stellen mehr als erreicht.
Zum Teil sei die Bahn AG bei den Investitionen im ersten Halbjahr in Vorleistung für den Bund gegangen, sagt Richard Lutz. Sie erwartet somit für das zweite Halbjahr erhebliche Rückzahlungen. Doch zeigt die Bilanz auch, dass fast alle Geschäftsfelder des bundeseigenen Konzerns im Minus sind. Zwar war der Juni dank der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland der umsatzstärkste Monat in der Geschichte des Unternehmens, doch gab es im ersten Halbjahr im Fernverkehr rund 6% weniger Fahrgäste und auch weniger Umsatz als im Vorjahreszeitraum. Ein Sorgenkind bleibt auch die Güterverkehrssparte von DB Cargo. Hier sank nicht nur die Transportnachfrage, sondern auch der Umsatz um mehr als 100 Millionen Euro. Für die Kunden der Bahn spürbar die Pünktlichkeitsquote. Sie lag im ersten Halbjahr bei rund 62%, im Juni sogar nur bei 52%. Bahnchef Richard Lutz macht auch Extremwetterlagen dafür verantwortlich.
In Kombination mit den Streiks im ersten Quartal und Havarien wie der Rauhebergtunnel haben uns die Extremwetterereignisse des ersten Halbjahres im Fernverkehr in Summe 7 Prozentpunkte Pünktlichkeit gekostet.
Volker Wissing, der zuständige Bundesverkehrsminister, kritisierte am Morgen im ZDF diese Negativentwicklung bei der Pünktlichkeit. Einen direkten Vorwurf an das Bahnmanagement vermied er jedoch.
Die ist absolut unzufriedenstellend. Die wird dem Anspruch, den wir an unser Land haben, nicht gerecht. Aber die Verantwortung dafür liegt in den letzten 20 Jahren.
Positive Zahlen kann weiterhin die Logistiktochter DB Schenker vorweisen. Allerdings fiel auch hier der Betriebsgewinn um 100 Millionen Euro geringer aus als im Vorjahr. Die Unternehmenstochter soll mittelfristig verkauft werden. Und auch der Regionalverkehr gehört dank des Deutschlandtickets zu den Gewinnbringern im Konzern. Für das Gesamtjahr erwartet die Bahn AG trotz bisher ernüchternder Bilanz weiterhin schwarze Zahlen, so Finanzvorstand Levin Holle.
Beim Umsatz rechnet die DB 2024 mit rund 45 Milliarden Euro. Insgesamt halten wir für das Gesamtjahr daran fest, dass wir als DB-Konzern ein positives operatives Ergebnis von etwa plus 1 Milliarde Euro erzielen wollen.
Hoffnung auf bessere Zeiten. Hohe Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur, eine neue Sanierungsstrategie und ein qualifiziertes Ausgabenmanagement sollen die Wende bei der Bahn beschleunigen.
Dieter Nürnberger berichtete und die Bahn hat außerdem angekündigt, in den kommenden 5 Jahren rund 30.000 Stellen abzubauen. Von der Bahn gehen wir jetzt weiter zum Flugverkehr. In der letzten Zeit war es ja etwas ruhiger geworden um die letzte Generation. Keine festgeklebten Aktivisten mehr auf Straßen. Und es hieß aus der Bewegung auch, man wolle die Strategie ändern und andere Aktionsformen wählen für den Klimaschutz. In dieser Woche wurde dann aber wieder geklebt an mehreren Flughäfen. Heute Morgen hat das in Frankfurt für ziemliches Chaos und natürlich auch für massive wirtschaftliche Schäden gesorgt. Saskia Klingelschmidt war vor Ort.
Die ersten Passagiere, die nach Kreta oder Palma fliegen wollen, sitzen schon im Flugzeug und warten darauf, dass es losgeht am Frankfurter Flughafen. Und dann hört Feline aus Wetzlar durch den Lautsprecher.
Aber dann hieß es direkt, als wir eingestiegen sind, dass es sich verzögern wird wegen eben den Klimaklebern. Und dann saßen wir da erstmal 3 Stunden im Flieger. Dann wurde gesagt, wir können wieder aussteigen. Und sie wissen aber noch nicht, was los ist. Und dann ging es weiter, dass dann gesagt wurde, es ist gecancelt. Und jetzt ist hier ja gerade ein Riesenchaos am Flughafen.
8 Klimaaktivisten, so die Bundespolizei, die am Morgen den Zaun am Flughafen Frankfurt durchbrochen haben und sich dann auf dem Rollfeld festgeklebt haben, haben für reichlich Chaos und Flugausfälle und Verspätungen gesorgt. Der Flughafenbetreiber Fraport sagt in einem Statement:
Wir verurteilen die Aktionen aufs Schärfste und behalten uns rechtliche Schritte gegen die Urheber vor. Solche Aktionen gefährden den Flugbetrieb und damit letztendlich Menschenleben. Sie stellen einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dar. Den Tätern drohen empfindliche Strafen und hohe zivilrechtliche Schadensersatzforderungen.
Strafrechtliche Folgen sind sogar wahrscheinlich, denn bis zum Vormittag allein wurden rund 140 Flüge annulliert, so Fraport. Viele Flugzeuge konnten nicht landen, wurden umgeleitet, unter anderem nach Düsseldorf. Die Klimaaktivisten der letzten Generation sind aufwendig, sogar mit Werkzeug vom Flughafengelände gelöst worden. Am Vormittag konnte der Flughafenbetrieb aufgenommen werden, sogar schneller als gestern beim Flughafen Köln-Bonn. Was bleibt, ist der Frust bei den Menschen.
Diese Aktion finde ich komplett falsch. Was soll danach besser werden? Wenn wir hier alles totlegen, stilllegen, dann bricht die ganze Welt zusammen. Ist das jetzt die Lösung? Nein.
Also das Ziel erreicht haben sie auf jeden Fall, dass der Flughafen hier heute nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich geplant war. Ja, ich finde es natürlich nicht so toll.
Ich stehe hinter der Sache, ja. Aber es gibt auch Leute, die unbedingt weg müssen. Es sind wirtschaftlicher Schaden, es ist privater Schaden. Ich meine, wenn das jetzt nicht funktioniert, da sind für uns ein paar tausend Euro, die da hinten dran stecken.
Nach diesen Aktionen in Köln und Frankfurt wird auch die Frage wieder lauter gestellt, ob Flughäfen denn ausreichend gesichert sind. Die Bundespolizei verstärkt jetzt unter anderem am Berliner BER die Maßnahmen und die Bundesregierung will Flughafenbetreiber nun per Rechtsverordnung zu mehr Schutzmaßnahmen zwingen. Ralf Beisel, der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, hat sich heute bei uns im Deutschlandfunk geäußert und hat grundsätzlich das Sicherheitskonzept der Flughäfen verteidigt, weil
die zweite entscheidende Sicherungslinie gehalten hat. Wir haben, wenn Sie die Flughafenzäune, nur die Zäune aller Flughäfen in Deutschland, ich nehme die 20 größten, aneinanderreihen, 350 Kilometer Flughafenzäune. Die sind mit verschiedenen Formen gesichert. Die werden zusätzlich von den Polizeibehörden bestreift. Aber wir müssen realistisch sein. Wir können Flughafenzäune, Tore nicht aufrüsten wie eine innerdeutsche Zonengrenze, an die wir uns ja auch alle noch erinnern. Was wir haben, ist dahinter eine intelligente Form der Sicherung. Das heißt, sobald jemand an einem Zaun ist und den übersteigt, dann wird eine intelligente Sicherung angeworfen. Die ist in der Regel videoüberwacht, KI-gestützt. Da gibt es Detektionsanlagen. Und dann wird sofort der Flugbetrieb runtergefahren. Unsere Alarmkräfte werden, und da sind auch die Polizeibehörden eingeschaltet, sowohl die Landes- als auch die Bundespolizei, sofort dorthin geschickt, um die Personen in Zugriff zu nehmen.
Soweit Ralf Beisel vom Flughafenverband. Trotz solcher Klimablockaden an Flughäfen oder auch der Demonstrationen gegen Massentourismus in Spanien lassen sich die Menschen den Sommerurlaub nicht vermiesen. Die Deutschen sind ja bekanntlich Reiseweltmeister. Für einen klassischen Urlaub mit Hotel, Anreise vor allem mit dem Flugzeug und so weiter, muss man aber in diesem Jahr ziemlich ordentlich Geld auf den Tisch legen. Die Preise sind stark gestiegen und werden das wohl auch noch weiter tun. Warum das so ist und wer davon profitiert, ordnet Bettina Seidel ein.
Die Reiselust der Menschen ist ungebrochen, trotz wirtschaftlicher Sorgen, trotz immer schmalerer Portemonnaie und auch trotz steigender Preise fürs Reisen. Zum Beispiel Italien, da gibt es eine regelrechte Preisexplosion und trotzdem steigt die Zahl der Touristen. Da liegt der Verdacht nahe, dass sich die Tourismusbranche gerade eine goldene Nase verdient. Aber das trifft nicht für alle zu. Man muss differenzieren, sagt Fondsmanager Michael Gierse von Union Investment.
Hotelgesellschaften, die verdienen im Moment wirklich eine goldene Nase. Aber auf der anderen Seite, Fluggesellschaften haben mit sehr, sehr vielen Problemen zu kämpfen. Das sind vor allen Dingen Lieferprobleme bei den großen Herstellern von Flugzeugen. Auf der einen Seite Airbus, deren ihre Lieferkette nach Corona immer noch nicht auf dem richtigen Weg ist. Oder Boeing, die Probleme haben mit der Qualität der Fertigung eines Flugzeuges.
Und wie die Kunden leiden auch die Airlines unter der Inflation. Ihre Kosten sind deutlich gestiegen. Beispiel Ryanair. Die Fluglinie hat in dieser Woche Einblick in ihre Finanzen zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres gegeben. Ryanair müsse 25% höhere Personalkosten stemmen, sagt Fondsmanager Gierse. Und das versuche die Airline natürlich an die Kunden weiterzugeben.
Allerdings kann man auch beobachten, dass wir wahrscheinlich hier einen Zenit erreicht haben und der Passagier oder der Fluggast nicht mehr bereit ist, jeden Preis zu bezahlen.
Ryanair merkt es bereits. Der Billigflieger muss Rabatte geben, um Tickets loszuwerden, muss sie günstiger verkaufen. Gleiches Bild auch bei der Lufthansa. Nach 2 Boomjahren mit immer neuen Rekordpreisen für die Tickets geht's nun abwärts. Und beide Airlines klagen, wie schwierig die Lage gerade ist. Das heißt aus Sicht von Urlaubern aber nicht, dass Reisen jetzt wieder billiger wird. Denn wie die Airlines haben auch alle anderen, Hotels zum Beispiel, mit höheren Kosten zu kämpfen, mit höheren Lohnkosten vor allem. Das betrifft viele Dienstleistungsbereiche, sagt Volkswirtin Jasmin Gröschel vom Kreditversicherer Allianz Trade.
Da sind eben noch weitere Lohnsteigerungen zu erwarten. Und das heißt, dass vermutlich die Preise erstmal, zumindest in diesem und möglicherweise auch im nächsten Jahr, da noch weiter steigen könnten.
Solche Prognosen machen gerade bei Menschen mit weniger Geld Sorge, dass sie sich Reisen vielleicht bald gar nicht mehr leisten können. Allerdings kann Jasmin Gröschel da ein Stück weit entwarnen.
Wir sehen aber eben auch, dass gerade eher so im Low-Budget-Bereich auch viel passiert. Also es gibt wirklich auch diese Zweiteilung, wo man eben sieht, dass die Gesellschaft sich eben ja nicht mehr alles leisten kann. Aber auch zum Beispiel Bildungsreisen, die etwas budgetfreundlicher sind, die sind auch wieder im Trend.
Generell haben natürlich auch die Verbraucher Preismacht, auch im Low-Budget-Bereich. Wenn es zu teuer wird, bleiben die Urlauber einfach weg. Kroatien als einstiges Billigurlaubsland hat das bereits erlebt.
Eine schöne, bezahlbare Wohnung in einer deutschen Großstadt finden, das ist seit Jahren fast so etwas wie ein Sechser im Lotto. Zum einen, weil es zu wenig Wohnungen gibt, aber vor allem auch, weil die Wohnungen, die auf dem freien Markt verfügbar sind, für Normalverdiener und erst recht für Geringverdiener kaum noch bezahlbar sind. Eine neue Analyse zeigt, die Mieten steigen weiter, aber nicht überall im gleichen Maße. Steffen Wurzel.
Bundesweit legen die Mietpreise weiter zu. Das zeigt eine Auswertung der Immobilienberatungsfirma Jones Lang LaSalle, kurz JLL. Das Unternehmen hat sich sogenannte Angebotsmieten angesehen, also nur die Mieten von Wohnungen, die neu vermietet werden. Seit Jahresbeginn haben diese Angebotsmieten demnach in den deutschen Großstädten im Schnitt um 6,3% im Jahresvergleich zugelegt.
Wir sehen halt insbesondere in den Großstädten und Ballungsgebieten eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Wohnraum.
Roman Heidrich von JLL.
Auf der anderen Seite werden viel zu wenig Wohnungen gebaut und eben dieses Mismatch aus hoher Nachfrage, geringem Angebot sorgt dafür, dass die Mieten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind.
Besonders stark gestiegen sind die Angebotsmieten demnach in Berlin, Leipzig und Frankfurt. In Köln und München hingegen wurde es statistisch gesehen nur geringfügig teurer, was vor allem daran liegt, dass dort das Mietniveau schon jetzt sehr hoch ist. Bemerkenswert ist der Trend, dass auch neu vermietete Wohnungen außerhalb der großen Städte deutlich teurer werden. Die Auswertung zeigt, dass in mehr als 100 kreisfreien Städten die Angebotsmieten im ersten Halbjahr 2024 im Schnitt um 8,3% gestiegen sind. Das Plus fällt damit fast doppelt so stark aus wie im Vorjahreszeitraum. Weniger stark als die Angebotsmieten entwickeln sich in Deutschland die sogenannten Bestandsmieten. Das betrifft also alle mit einem alten, bestehenden Mietvertrag. Die Schere zwischen Bestands- und Angebotsmiete geht immer weiter auf. Und deswegen sagen Fachleute inzwischen halb ernst, halb scherzhaft, der günstige alte Mietvertrag ist das neue Eigentum. Das führt laut Roman Heidrich von der Beratungsfirma JLL dazu,
dass Mieter in ihren Wohnungen verbleiben und eben keine Wohnung freimachen, lieber in ihrer großen Wohnung bleiben, anstatt in eine kleinere umzuziehen und vielleicht die größere Wohnung dann für eine Familie freizumachen.
Angesichts der Zuwanderung nach Deutschland wird der Bedarf nach Wohnungen auch in den nächsten Jahren hoch bleiben. Gleichzeitig ist das Bauen immer teurer geworden, wegen gestiegener Kosten für Material, Löhne und Kredite etwa. Damit Neubauten unkomplizierter und damit günstiger werden, will die Bundesregierung unter anderem einige Baustandards senken. Bundeskanzler Olaf Scholz Ende Juni in der ARD.
Wenn man jetzt eine Wohnung aufstockt, ein Gebäude, wo drei Wohnungen sind und noch zwei obendrauf baut, dann muss man nicht einen Fahrstuhl einbauen, nur weil das beim Neubau vorgeschrieben wäre, oder eine Tiefgarage für die Parkplätze darunter bauen. Daran scheitern heute viele Projekte und in der Art sind viele ganz konkrete praktische Vorschläge.
Am Dienstag hat Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD Leitlinien vorgelegt zu einem neuen sogenannten Gebäudetyp E, wobei das E für einfach oder experimentell steht. Im Kern geht es darum, dass künftig nicht alle Neubauten mehr Top-Standards einhalten müssen, wenn es etwa um Lärmschutzdämmung geht oder die Zahl der Steckdosen. Doch selbst wenn das Bauen etwas günstiger wird, bis sich das auf den Mietmarkt auswirkt, dürfte es noch Jahre dauern. Fachleute sind sich deswegen einig. Vor allem in den Ballungszentren werden Mieten weiter steigen.
Steffen Wurzel über aktuelle Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt.
Es könnte so schön sein, wenn KI wirklich dein Freund und Helfer wäre.
Eine Toilette, die gleich noch den Hintern reinigt mit Wasser und ohne Toilettenpapier, klingt erstmal interessant, wirft aber vielleicht noch einige Fragen auf. Nur ist dieses Thema, der eigene Toilettengang, nicht unbedingt eins, das man so gerne ganz offen mit einem x-beliebigen Verkäufer oder Kundenberater bespricht. Und genau da kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel, wie uns Thomas Wagner heute in unserer Sommerserie zu künstlicher Intelligenz berichtet.
Ich bin Ihr digitaler Assistent für Sie als Privatkunde und gebe mein Bestes, Ihre Fragen zu beantworten.
Was versteht man unter einem Dusch-WC?
Geberit Aqua Clean ist ein WC, das Sie mit Wasser reinigt. Die Dusche mit frischem, körperwarmem Wasser reinigt den Po sanft und weit gründlicher als jede andere Methode.
Wie funktioniert
eigentlich so oder so ähnlich geht ein Gespräch zwischen einem Kunden und einer künstlichen Intelligenz vonstatten, das ein durchaus heikles Thema berührt. Wie funktioniert ein Dusch-WC? Das mit warmem Wasser bestückte Dusch-WC ist eine der Besonderheiten des Unternehmens, ursprünglich für die internationale Kundschaft gedacht. Inzwischen steigen die Marktanteile aber überall. Nur so richtig offen mit Kunden darüber sprechen, das ist schwierig, sagt Thomas Brückle, Marketingchef des Herstellers Geberit im badischen Pfullendorf.
Zunächst läuft erstmal der Handwerk über beide Ohren rot an und mit der Kundin passiert dann wahrscheinlich genau dasselbe.
Ein Callcenter sollte das Problem lösen, telefonisch sich Ratschläge über die Reinigung des Allerwertesten einholen. Das funktionierte schon besser und ein Stück weit anonymer als die Beratung von Angesicht zu Angesicht. Allerdings bei 50.000 Anrufen pro Jahr stieß das Unternehmen schnell an seine Kapazitätsgrenze. Also gingen die Verantwortlichen des Unternehmens einen Schritt weiter und setzten auf einen KI-gefütterten Chatbot.
Der interessante Effekt war eigentlich der, dass der Chatbot eigentlich unser klassisches Tabuthema gelöst hat. Also am Ende geht es ja um Intimhygiene. Keiner spricht natürlich gern darüber, schon gleich gar nicht irgendwie in einem Handwerk mit einem fremden Menschen. Und der Effekt war dann hier, dass dann die Kunden und Kundinnen erstmal so diese klassischen Tabufragen über einen Bot, ne, das ist ja kein Mensch, das ist ja nicht irgendwie peinlich, dann schon mal beantwortet haben. Und das ist eigentlich in diesem Fall eigentlich eine ideale Lösung.
Überraschend tut mich es eigentlich überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich finde es sogar total sinnvoll.
Ergänzt Professor Matthias Weiß vom Lehrstuhl für Innovationsmanagement und Transformation an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Immer dann, wenn eine Beratung ein gewisses Maß an Anonymität erfordert, eignet sich künstliche Intelligenz eher besser als Dialogpartner, als ein Mensch aus Fleisch und Blut.
Ein Bereich, wo ich extrem viel Nutzen sehen würde, ist der gesamte Gesundheitsdienstleistungsbereich. Bloß ein Beispiel, wenn es ums Thema psychische Erkrankungen geht. Vielleicht will ich da erstmal mit jemandem sprechen, um zu wissen, ob ich überhaupt in irgendeine Art von Therapie müsste oder mir irgendwelche Medikationen besorgen müsste oder überhaupt zum Arzt müsste und will eigentlich mich gar niemandem wirklich offenbaren. Und dann wäre das vielleicht was, wo ich die Hemmschwelle abbauen könnte.
Die KI sogar als möglicher Erstberater bei psychischen Problemen. Das Problem dabei, KI-Systeme durchforsten für die Antworten, die sie geben, das Internet. Bei allgemeinen Fragen werden sie dabei ohne weiteres fündig. Nur bei speziellen Fragen, die beispielsweise auf bestimmte psychische Erkrankungen abheben oder etwas banaler, auf hygienische Details, eher nicht.
Das Training der Daten, das ist eine Herausforderung.
Gesteht dann auch Innovationsforscher Matthias Weiß ein.
Ich habe ja jetzt nicht so unglaublich viele, ich sag mal, Foren oder Publikationsmedien, die sich mit dem Thema Dusch-WC beschäftigen. Ne? Und das ist natürlich eine Herausforderung.
Die der Sanitärhersteller Geberit mit den Daten aus den anonymisierten Callcenter-Gesprächen meistern konnte. Dort gab der Einsatz der KI bei der Beratung über intime Toilettendetails den Startschuss zur Gründung einer eigenen KI-Abteilung. Die untersucht weitere Anwendungsbereiche für künstliche Intelligenz. So beantwortet die KI beispielsweise technische Serviceanfragen, was, gibt Marketingchef Thomas Brückle zu, schon mal kritisch beäugt wird.
Jetzt kam natürlich relativ schnell auch über den Betriebsrat die Fragestellung auf uns zu, was macht ihr da eigentlich im Vertrieb und Marketing? Ihr wollt doch nur irgendwie Leute sparen. Und genau das ist eben nicht.
Kein einziger Job im Callcenter sei abgebaut worden, die Zahl der Anfragen aber stieg im Laufe der Jahre deutlich an. Viele davon tangierten Standardprobleme, wie beispielsweise Reparaturtipps für verstopfte Spülkästen im WC.
Das erledigt mittlerweile die KI, das heißt alle einfachen Fragestellungen. Und damit haben eben die Berater mehr Zeit für die wirklich komplexen Vorgänge, die heute die KI einfach auch noch nicht leisten kann.
Ein Beitrag von Thomas Wagner und die gesamte Serie zu den Potenzialen künstlicher Intelligenz finden Sie bei uns in der Deutschlandfunk-App. Jetzt schauen wir auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Statt Aufschwung verschlechtert die sich weiter. Der IFO-Index sinkt zum dritten Mal in Folge. Ralf Schmidberger.
Es gibt in diesem Monat nur schlechte Nachrichten von der deutschen Wirtschaft, heißt es beim Münchner IFO-Institut angesichts des deutlich gesunkenen Geschäftsklimaindex. Wo man auch hinschaut, berichten die Unternehmen von Schwierigkeiten. Und das führt IFO-Präsident Clemens Fuest allein auf Probleme in Deutschland selbst zurück. Während der Export einigermaßen stabil laufe, fehle im Inland das Vertrauen. Statt weniger Bürokratie, wie von der Politik versprochen, werde es immer mehr. Insgesamt sehe insbesondere die Industrie derzeit keinen Grund, in Deutschland zu investieren, so Fuest. Und so sinke die Auslastung und die Aufträge gingen weiter zurück. Auch den Konsumenten fehle die Zuversicht, so Fuest. Obwohl sie durch Tariferhöhungen mehr in der Tasche hätten, hielten die Bundesbürger ihr Geld zusammen.
Ralf Schmidberger über die verschlechterte Stimmung in der deutschen Wirtschaft und Samir Ibrahim, zugeschaltet aus Frankfurt, kann uns jetzt erklären, wie die Reaktionen an der Börse aussehen.
Naja, man war hier wenig begeistert. Man kann es sich schon vorstellen, der Einkaufsmanager-Index gestern ja schon ein Schlag in den Nacken. Und nur mal, um das so ein bisschen einzuordnen, gegenüber dem Vortagesschluss ging es hier heute zwischenzeitlich um fast 300 Punkte runter. Jetzt kurz vor Handelsschluss der DAX bei 18.311 Punkten. Das heißt, man hat sich von den Verlusten hier ein bisschen erholt. Das liegt aber vor allen Dingen an den US-Börsen. Also das Minus hier ist nur noch 0,4%. Das sind gerade mal 76 Punkte runter.
Diese schlechten Stimmungswerte könnten ja aber auch den Druck erhöhen, die Zinsen schneller zu senken. Wäre das dann nicht wieder Grund für Optimismus für die Anleger?
Ja, man rechnet ja auch damit, dass die EZB im September den nächsten Zinsschritt macht. Da ist dann ihre nächste Sitzung und das wurde schon so ein bisschen angedeutet, dass das kommen könnte. Man setzt da eben auch drauf. Interessanterweise hat es vor allen Dingen beim Euro heute Bewegung gegeben. Der ging dann deutlich nach unten. Klar, wenn die EZB die Zinsen senkt, dann wird der Euro eben uninteressanter. Der Referenzkurs ist bei einem Dollar 0,851, aber das ist auch schon schwächer als in den Vortagen.
Wenn wir auf einzelne Bereiche gucken, da fällt auf, dass Tech-Aktien verlieren. Warum?
Weil die Großen der Branche bisher einfach nicht geliefert haben, Alphabet und Co. Die letzten Tage haben wir das ja schon gesehen, da gibt es einfach die Angst vor einem Ausverkauf. Heute gab es nochmal Nachrichten, zum Beispiel von STMicroelectronics, haben ihre Prognose auch noch gesenkt, die Aktie abgestraft, minus 12,5%. Hat auch die Großen der Branche gleich mitgerissen, im DAX Infineon zum Beispiel mit einem Minus von 6%.
Dann hat Nestle Zahlen vorgelegt.
Ja, und leidet, wie viele andere auch, unter der Inflation. Nestle allerdings auch besonders, weil die einfach höherwertige, teurere Produkte haben und die lassen Kunden schneller im Laden liegen. Man sieht das ja gerne auch bei den Rabattaktionen, die die Supermärkte machen. Das sind häufig Nestle-Produkte, die da einfach günstiger angeboten werden. Und diese Rabattaktionen, die drücken einfach die Marge. Trotzdem ist der Absatz einfach zurückgegangen.
Und auch bei Universal läuft es nicht rund, trotz Taylor Swift. Was ist da los?
Ja, ihr Label leidet unter den sinkenden Abonnentenzahlen. Der Streamingdienst läuft nicht so, wie er soll. Knapp 30% im Minus die Aktie. Der schwärzeste Börsentag des Unternehmens seit seinem Bestehen.
Euro hatten wir schon, bleiben noch Anleihen und Gold.
Ja, die Umlaufrendite zurückgegangen auf 2,41% und der Goldpreis auch etwas zurückgekommen. Liegt jetzt bei 2.363 Dollar je Feinunze beim späten Handel in London.
Informationen von Samir Ibrahim. Ganz herzlichen Dank dafür. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft. Zum Start der Wagner-Festspiele hören Sie gleich einen Kommentar in der Sendung Kultur heute mit Maja Elmenreich und auch weitere spannende Themen. Mein Name ist Josephine Schulz. Ich sage tschüss, danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.